Hallo zusammen, hier geht es nun weiter mit Teil 2 der Podcast-Folge Ludwigshafen, das deutsche Chicago. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann springt doch mal schnell rüber, damit ihr im Bilde seid und mitquizzen könnt. Ansonsten weiterhin gute Unterhaltung mit Teil 2.
Also die Stadt wächst und braucht mehr Platz und die ganzen Randgemeinden geraten natürlich in den Sog der Stadt. Also was ganz typisch ist, so ab 1880, die ganzen landwirtschaftlichen Tagelöhner, also Leute mit wenig oder gar keinem Land, die sich immer bei den Bauern verdingen mussten, die werden eigentlich alle Arbeiter, weil trotz allem, in der Fabrik hat man das ganze Jahr Geld gekriegt, beim Bauern nur im Sommer und muss dann im Winter sehen, wie man durchkommt. Und tatsächlich waren die Löhne, so schlecht sie waren, immer noch besser als das, was man auf dem Land verdient hat. Also das zieht dann trotzdem. Und irgendwann werden all diese Randgemeinden eingemeindet. Sieht man ja heute. Aber vor 1914 sind es nur 2 der benachbarten Gemeinden. Und welche sind das? Also da kann auch jeder Leser, vielmehr jeder Zuhörer, einfach mal auf den Stadtplan gucken. Dann kommt man, glaube ich, relativ schnell drauf, welche 2 das sein müssen.
Okay. Das muss ja irgendwas am Rand dann sein, oder nicht?
Jein.
Okay.
Nicht am heutigen Rand. Man muss sich ja das Ludwigshafen von 1853 denken. Und das bestand ja eigentlich nur aus dem Hemshof, der Innenstadt und ein Stückchen von Süd.
Okay.
Und selbst in dieser gewachsenen Stadt herrscht immer noch Wohnungsnot, und zwar massiv. Es sind zum Teil unmögliche Verhältnisse, schäbige Häuser mit, nur mal so als was man immer dann gesagt hat, also das war eigentlich ein Spruch von Wiener Arbeitern, passt aber gut auch hier, Klo in Indien. Das heißt, jenseits des Ganges. Also man musste aus der Wohnung raus, die halbe Treppe runter, und oft waren diese Klos und die Decken so dünn, dass man gewissermaßen vom einen Klo durch die Bretter dann ins nächste Klo gucken konnte.
Toll.
Und das war eigentlich normales Arbeiterwohnen. Weshalb viele Arbeiter dann halt versucht haben, aus der Stadt raus, an den Stadtrand, da gab es dann kleine Häuschen und hinter diesen Häuschen gab es Gärten. Das war ein elementarer Beitrag zur Ernährung, die ansonsten eben logischerweise nicht so gut war. Es gab frischere Luft, zum Beispiel die Mutter von dem Hollywood-Regisseur William Dieterler, die Eltern sind rausgezogen und die hat dann tatsächlich nicht nur für die Familie diesen Garten gemacht, sondern hat das auch noch auf dem Markt verkauft. Also das sind so Chancen, die sich da bieten, wenn man raus ist und wenn man ein ehemaliger Landarbeiter in Maudach oder so ist, dann hat man ja etwas Grund und hat das Haus. Allerdings muss man sagen, man muss zuerst mal zu Fuß in die Stadt laufen, denn da gab es nichts.
Ja.
Also es gibt ab 1890 eine Lokalbahn und es gibt erst relativ spät sowas wie Arbeiterfahrkarten. Ansonsten war das einfach, so schön sich das anhörte, zu teuer für Arbeiter, jetzt da eine Monatskarte zu kaufen für die Bahn.
Das ist unvorstellbar. Lauf mal irgendwie von Maudach in die Innenstadt.
Ja. Also da kommen wir dann an die Sozialstruktur dieser Stadt. Klar waren die Arbeiter die dominante Gruppe. 2 Drittel der Bevölkerung haben der Unterschicht angehört, nur 5% der Oberschicht. Gewerbe und Industrie haben 70% der Menschen beschäftigt, deutlich mehr als in Mannheim. In Mannheim waren es nur 56%. Weitere 20% der Handel und alles Übrige war halt der Rest, die 10%. Und es war eine Männerstadt, das muss man sagen. Nicht, dass natürlich die Hälfte der Bevölkerung Frauen waren, das ist klar. Aber von den Beschäftigten, die Geld verdient haben, von den 16.300, die es gab, man muss ja bedenken, 40% unter 15 Jahren, waren 1912 gerade mal 3% weiblich in den, Betrieben, die mehr als 50 Personen beschäftigt haben. Ein bisschen anders sah es aus, wenn man noch Gaststätten und häusliche Dienste und sowas und den Handel einbezieht. Da war dann ein Fünftel weiblich und 80% männlich. Aber gerade in dem, was diese Stadt ausgemacht hat, die Chemieindustrie, gab es praktisch keine Frauen. Das ist nun mal so, denn das waren halt auch meistens Jobs, wo sie Muskeln brauchten, um die Fässer über den Betriebshof bei Raschig oder der BASF zu rollen. Tja, und nach 1890, 1900 kann man einfach mal sagen, Ludwigshafen bessert sich. Da gibt es dann eben moderne Industriebauten. Man muss sich mal vorstellen, so 1880, 1870, das waren oft Fachwerkbauten. Da sind die Gurte, die die Maschinen betrieben haben, offen irgendwo rumgelaufen. Wenn dann mal ein Arm reingeriet, dann war es halt so. Die Bauten, die zum Beispiel danach 1910 das Oppauerwerk sind, die sind hoch, weiß, riesige Fenster, luftig. Die Gurte sind dann auch in entsprechenden Encasements, das fällt mir jetzt bloß auf Englisch ein, also halt verdeckt, sodass da nichts mehr passieren kann. Tja, es gibt tatsächlich die Löhne, die erstmals eine Familie ernähren können. Also diese Lücke zwischen der Ernährung einer Familie und dem, was ein Arbeiter kriegt, die schließt sich so kurz vor dem Ersten Weltkrieg fast, nicht ganz, aber fast. Es gibt in ersten Ansätzen Urlaub, also wer 10 Jahre bei der BASF war, bekam dann 7 Tage bezahlten Urlaub.
Wow.
Ne? Toll.
Es gibt erste Tarifverträge, nicht für alle, und die Arbeitszeit beträgt in der Regel nur noch 10 Stunden pro Tag, von Montag bis Samstag. Das ist aber deutlich viel besser, als es früher war. Also in so um 1870 betrug die Arbeitszeit in einigen der Fabriken zwischen 15 und 19 Stunden täglich. Und Prügel waren als Disziplinierungsmittel auch durchaus nicht so ungewöhnlich. Dann kann man verstehen, dass es im Pfälzer Raum, in der Pfalz, im Raum Ludwigshafen 1871 zum ersten großen Streik kam. Und jetzt die Frage, wo war denn dieser Streik?
Also 15 bis 18 Stunden Prügelstrafe, das hört sich ein bisschen nach uns an, oder? Zur Arbeit.
Ja, genau.
Aber jetzt mal zur Frage.
Also es war nicht in der Innenstadt.
Aber es war in Ludwigshafen.
Also im heutigen Ludwigshafen.
Okay.
Nicht im damaligen, im heutigen. Es gab dann auch nach der Jahrhundertwende in der BASF große Streikbewegungen, so 1907 oder so, aber zu der Zeit der allerälteste, der auch schon ein Zeichen dafür ist, dass böse sozialistische Agitatoren langsam in die Pfalz ihre Fühler ausgestreckt hatten, war in einem heutigen Stadtteil von Ludwigshafen. Und ich habe ja auch so ein bisschen erzählt, wo es so große Fabriken gab, noch so als Tipp. Tja, und dann gibt es eben die starke Veränderung der Stadt. Es entstehen eine ganze Menge sehr schöner Jugendstilgebäude. Es gibt den Stadtteil Süd für ein mittelständisches Publikum, auch mit viel Jugendstil und Grün. Es gibt Parkanlagen, eben nicht mehr nur das uralte Brückendreieck von 1885, auf dem etwa heute die Hochstraße steht, sondern es gibt auch einen großen Park, nämlich den Stadtpark, der nach 1900 angelegt wird, der eigentlich ein in Teilen noch intakter Auenwald vom Rhein ist. Es gibt das Parkfest, das damals nicht im Ebertpark, den gab es ja noch lange nicht, sondern im Stadtpark stattfand. Es gibt Planungen für Kulturgebäude, die werden aber nie ausgeführt. Im Jahr 1901 entsteht eine Volkshochschule, schon früher eine Volksbibliothek und ganz wichtig für diese Stadt und sicherlich nicht nur für diese Industriestadt, Schulpaläste, das heißt hochwertigst ausgestattete Schulhäuser in allen Stadtteilen. Oft architektonisch richtig anspruchsvoll. Man denkt zum Beispiel an die Rheinschule. Da ist ja sogar dann eine Sternwarte drin. Oder die schönen Schulhäuser in Friesenheim oder in Mundenheim, die Schillerschule. Nach modernsten Maßstäben, nämlich sogenanntem Pavillonsystem. Das heißt also, in jedem Gebäude sind nur 2-3 Schulsäle, das stärkt die Belüftung und zwischendrin ist Spielplatz für die Kinder. Mhm. Also das waren so ganz moderne Sachen, die die Stadt damals umgesetzt hat, also wirklich Schulpaläste. Und auch die höhere Bildung wurde gemacht. Es gab nämlich zum Beispiel schon ein Gymnasium und eine Mädchenschule. Und die bekam 1907 ein neues Gebäude und das steht heute auch noch. Und über der Tür sieht man bis heute die Skulptur einer Schülerin mit ihrem Schulhut. Wo steht das? Was ist das? Man kann es vielleicht besser sagen, weil man vielleicht nicht unbedingt weiß, was es heute ist, aber wo steht es? Es steht nämlich noch.
Ist das noch eine Schule?
Mhm.
Okay.
Ah, ja.
Aber keine Mädchenschule mehr.
Ja, das dachte ich mir. Ja. Also ich kann mich tatsächlich an kein Gebäude erinnern, wo ein Mädchen obendrauf ist mit einem Schulhut. Kann ich.
Es ist sehr deutlich. Wenn Sie dran vorbeigehen,
okay,
sehen Sie es.
Dann würde ich jetzt mal sagen, dass es bestimmt nicht das Max-Planck-Gymnasium ist. Da bin ich nämlich draufgegangen. Das wäre mir bestimmt mal aufgefallen.
Also das Max-Planck-Gymnasium war auch ein ganz tolles Gebäude. Das war von Markus Sternlieb erbaut, mhm, also diesem großen Architekten. Mhm. Und im Inneren gibt es noch so Reste. Also wenn man reingeht, das Treppenhaus, also es war halt furchtbar kaputt, aber im Treppenhaus, und es gibt, glaube ich, noch so irgend so einen von diesen Wandbrunnen, die da auch drin waren. Und das, wie heißt es, die Aula, die ja dran, mhm, gebaut ist, die steht noch. Die ist tatsächlich noch so, wie sie der Sternlieb gebaut hat, zumindest von außen. Und ansonsten ist es ja dann nach dem Krieg erst wieder so notdürftig zusammengepatscht worden. Aber vor einigen Jahren ist es ja ganz schön aufgemöbelt worden, jetzt die Außenfassade.
Gut.
Tja, dann gibt es natürlich ganz wichtige Verbesserungen. 1896 ein Wasserwerk, dann ein Elektrizitätswerk, eine vergleichsweise moderne Kanalisation bereits um 1885. Eine Müllabfuhr 1890, ein modernes Krankenhaus, diverse Sozialeinrichtungen, eine Verbesserung der Armenpflege, deren Kosten dann auch explodieren, weil man wirklich den Leuten auch endlich mal was gibt.
Mhm.
Und Kirchen und Stadt machen eine Menge, von Kindergärten über Landschulheime und Erholungseinrichtungen, mhm, und natürlich die staatliche Sozialversicherung, die hat nun mit Lu nichts zu tun, aber die hilft natürlich auch enorm. Weniger die Rentenversicherung, denn Rente hat man erst ab 70 gekriegt und wer ist schon 70 geworden?
Das hat kaum einer erreicht. Nee. Ne?
Aber immerhin Kranken- und Berufsunfähigkeits-, also Invaliditätsversicherungen, mhm, wieder, die haben wirklich geholfen. Tja, und auch politisch tut sich dann ein, und es gibt natürlich auch noch Hilfen, das ist was ganz Neues, Hilfen für den Wohnungsbau. Mhm. Die Gartenstadtgenossenschaft erhält 1911 Erbbauverträge, das heißt, sie hat nicht die Last, für teures Geld Grundstücke zu erwerben und kann damit besser bauen. Mhm. Das ist der allererste Ansatz für eine städtische Wohnungsbaupolitik. Und das gibt es nämlich sowieso vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ziemlich selten. Mhm. Also es gibt ein paar Städte, die tatsächlich auch mal städtische Häuser bauen. Das ist aber ganz wenig. Und Ludwigshafen tut das nicht, aber immerhin das wird gemacht.
Mhm.
Und diese Initiative wird gestützt von einem sozialdemokratischen Bürgermeister. Den gibt es, also Bürgermeister, nicht Oberbürgermeister, nicht Stadt. Mhm. Oberhaupt, aber wenn man so will, das, was heute ein Beigeordneter ist.
Mhm.
Den gibt es nämlich, denn auch politisch tut sich was. 1914 sind etwa 40-50% der erwachsenen Männer wahlberechtigt.
Mhm.
Die SPD hat da enorm viel erreicht, durch Propaganda, durch übrigens ganz gezielt auch den wahlberechtigten Arbeitern zu sagen, geht auch wählen, macht eure Stimmen geltend.
Mhm.
Und 1909 kriegt die SPD 50% aller Sitze im Stadtrat. Das ist für eine deutsche Stadt im Kaiserreich nicht so selbstverständlich.
Mhm.
Also in so gut wie allen außer sehr katholischen Städten hat die SPD zwischen der Hälfte und zwei Drittel aller Stimmen vor dem Ersten Weltkrieg, wenn es an die Reichstagswahlen geht, wo es allgemeines Männerwahlrecht gibt. Mhm. Aber die Stadträte sind in der Regel nach so komplizierten Wahlrechten, dass da viel weniger. Also in der Freien und Hansestadt Bremen gab es ein 13-Klassen-Wahlrecht. Ne? Es war zwar eine Republik, aber jetzt so besonders fortschrittlich war sie in der Hinsicht nicht. Also hier muss man sagen, hat dann nun die Sozialdemokraten in Zusammenarbeit mit fortschrittlich-bürgerlichen Kräften eine ganze Menge an Verbesserungen durchgesetzt. Mhm. Und man sprach damals übrigens auch vom sogenannten Munizipalsozialismus, womit man meinte, die Städte kümmern sich um die Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben. Mhm. Und auch der damalige Bürgermeister Kraft, der ja auch einen Platz hat in der Stadt und der nach dem Krieg dann auch Ehrenbürger wurde, also nach dem Ersten Weltkrieg natürlich, die haben zusammen ziemlich viel gemacht. Und der damalige Rechtsrat Müller wurde tatsächlich ironisch Linksrat genannt, weil er in der Regel besonders viel für die Arbeiter gemacht hat und bei Urteilen auch tatsächlich eher die Arbeiter als die Unternehmer bevorzugt hat.
Mhm. Okay.
Es ging also allgemein aufwärts, dann aber kommt der Erste Weltkrieg. Es sind 2700 Ludwigshafener gestorben. Es gab tatsächlich auch schon 44 Tote durch die 1917 stark ansetzenden Luftangriffe. Das denkt man ja gar nicht, aber das war schon... Ich meine, damals war das noch was Außerordentliches, das ist es im Zweiten Weltkrieg dann leider überhaupt nicht mehr. Die Einwohnerzahl sinkt, auch dadurch, dass die Geburtenrate sinkt, die Zuwanderung geht zurück. Es gibt Hunger und die Sterblichkeit schießt in die Höhe.
Logisch.
Also, und die auch zum Beispiel, es gab keine gescheite Schuhwerk mehr. Also daran kann man übrigens auch sehen, im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, das Dritte Reich hat planmäßig auf einen Krieg hingearbeitet, dass das Deutsche Reich in den Ersten Weltkrieg nicht nach langer Vorbereitung gekommen ist, sondern reingeschlittert ist. Und deswegen hat die Versorgung auch den ganzen Krieg über je länger, je weniger funktioniert. Dann gibt es natürlich die Niederlage 1918 und die Revolution. Die war hier nicht blutig. Es war tatsächlich so, dass im Stadtrat dann manche bürgerlichen Stadträte gesagt haben, es hat hier überhaupt keine Revolution gegeben, es hat sich nichts geändert. Also sie haben, waren in vollkommener Verneinung der Wirklichkeit, aber sie war eben doch da. Es gibt eine demokratische Republik. Es gibt noch im Ende 1918 das allgemeine Wahlrecht, also auch das Frauenwahlrecht. So. Weit früher als in anderen Staaten. Mhm. Also in Frankreich gibt es das nicht. Vor 1940 und wie wir ja alle wissen, in der Schweiz erst 1970.
Das muss man sich überlegen, ja.
Ja, also und auch in vielen anderen europäischen Staaten gibt es 1918 noch kein Frauenwahlrecht. Mhm. Und selbst in Großbritannien gab es Wahlrecht für alle Männer 1918, vorher nur für zwei Drittel, aber bei den Frauen nur für Frauen über 28 Jahre. Und die Volljährigen, aber noch nicht 28-Jährigen bekamen erst 10 Jahre später das Wahlrecht. Also Großbritannien war nicht so fortschrittlich wie Deutschland in diesem Punkt. Ja, und was in Ludwigs und natürlich Freiheit der Gewerkschaften, Freiheit für alle Parteien, keine Zensur mehr. Und für Ludwigshafen gab es eben tatsächlich dann auch eine neue Phase der Stadtentwicklung. Aber da war es dann nimmer das pfälzische Chicago. Das ist dann eine andere Geschichte.
Genau, und das wird dann der nächste Teil werden. Das wissen wir schon.
Ja, es wird nämlich noch einen dritten Teil geben.
Genau. Ja, aber mal so als Fazit könnte man doch auf jeden Fall ziehen, auch dass eigentlich schön ist, dass wir im heutigen Ludwigshafen leben, auch wenn vielleicht nicht immer alles rund läuft und vielleicht auch nicht alles schön ist, aber wenn man sich so die Geschichte anschaut, die Lebensbedingungen.
Die Sterblichkeit.
Sterblichkeit, die Zustände in den Betrieben.
Ja.
Na, ja gut, ja, für uns
also,
hat es nichts geändert.
Also man musste in der einen Fabrik, von der da die Rede ist, wo dann der Streik war, donnerstags bis 22 Uhr und samstags bis 24 Uhr, denn der Sonntag war ja dann frei.
Ja, klar.
Also konnte man dann bis Mitternacht schaffen. Deswegen musste man
Samstag ranklotzen, genau. Mhm. Ist schwierig, wenn man versucht, um 21 Uhr schon im Bett zu sein. Ja, gut.
Nee, spannend auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, viele werden jetzt daheim sitzen und sagen, habe ich jetzt richtig beantwortet, die Fragen, die dazwischen drin kamen?
Ich denke, nein.
Ja, bei uns sicherlich ja.
So, dann gehen wir jetzt müssen wir die Fragen und Antworten nochmal durchgehen. Ne?
Also es waren insgesamt, wenn ich es richtig gezählt habe, 16 Fragen.
Ich echt, so viele?
Ja, ich habe nämlich mitnummeriert und von daher, also mal von uns noch ein Wort. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mitratet daheim. Gerne auch bei Social Media in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr am Ende hattet. Dann können wir mal einen Vergleich ziehen.
Wie schlecht wir waren.
Ja. Genau, das tut uns dann doppelt weh. Nee, aber wäre mal spannend zu wissen.
So, dann fangen wir mal an.
Haben wir die Frage noch alle. Herr Dr. Mötz, Sie sollten noch mal die Fragen stellen.
Ja, die erste, da ging es um eine Firma.
Wie hieß die Firma, der die Rheinschanze gehörte?
So.
Oh Gott, lass mal gucken.
Heute noch ein Straßennamen. Und zwar genau in der Gegend, wo die damalige Rheinschanze lag.
Also ich glaube,
wir haben nämlich das Gleiche aufgeschrieben.
Es ist die Firma Lichtenberg oder Lichtenberger. Es gibt das Lichtenberger Ufer.
So ist es.
Oh, okay. Haben heißt beide. Lichtenberg oder Lichtenberger?
Lichtenberger.
Mhm. Okay. Da haben wir doch einen Punkt.
Ja, beide einen Punkt. Sogar.
Jetzt wird es schwierig, finde ich.
Das mit der Telefonanlage kommt jetzt, glaube ich, ne? Genau, wer hatte die erste Telefonanlage? Ja, das haben wir geraten, ne? Denke ich mal.
Ja, also es kann ja entweder nur eine Behörde sein in dem Sinne oder es kann jemand sehr, sehr Wichtiges sein. Aber da Sie gesagt haben, dass es eine Anlage war, wo mehrere dranhingen.
Ja.
Also ich habe Polizei geschrieben, wenn es das in der Form damals schon
gab. Ich habe Feuerwehr geschrieben, weil sowas gab es so viel auch schon, oder?
Ja, also man sollte eher dran denken, wer hatte das größte wirtschaftliche Interesse daran, jetzt endlich ein Telefon zu haben.
Ja, wer hatte das?
Die BASF.
Ach, na toll.
Das war kein Punkt.
Während man die BASF noch, die Feuerwehr noch anmorsen muss.
Das, das weiß ich gar nicht. Da müssten wir mal gucken, ob da irgendwelche Quellen sind, wer denn doch an dieser Anlage hing.
Ja.
Ich glaube, das waren nicht mehr als 16.
Aber auf der anderen Seite, wer hätte
die Polizei angerufen? Ja, stimmt auch wieder. Das ist eigentlich doof, ne?
Ja.
Na gut.
Während natürlich die BASF schon in anderen Ländern.
Ja, klar, die haben ja dann Kontakte
und
gehabt.
Das weiß ich,
ja,
also irgendwelche andere Firmen und so.
Hätte was mit Handel sein müssen, ja.
Ja, okay, gut.
Ja, egal.
Und dann, wo war die erste öffentliche Uhr?
Die Uhr.
Aha, die Pegeluhr vielleicht?
Nee.
Verdammt.
Vor allen Dingen ist die Pegeluhr ja keine Uhr, sondern die Stadt zeigt nur die Höhe des Rheins.
Okay, das schneiden wir raus.
Ich habe tatsächlich aber auch Pegeluhr, weil ich gar nicht wusste, wo sonst noch eine Uhr sein sollte.
Aber jetzt bin ich mal gespannt.
Weil ich dachte tatsächlich erst, dass wir ja, wir hatten ja lange Zeit auch diese Uhr vorm Rathaus, aber
sowas Ähnliches.
Ja, aber es gab ja kein Rathaus zu der Zeit. Deswegen, wo war die erste Uhr?
Auf dem Zollhaus im Hafen.
Okay. Mhm.
Also nicht auf dem Bahnhof, da gibt es schöne Bilder, der hatte zwar ein Türmchen, aber das müsste ich nochmal überlegen, aber auch das ist zu spät, denn die erste Uhr war, der Hafen ist ja vor dem Bahnhof entstanden.
Mhm.
Und da gab es eben auch so ein Zollamtsgebäude und da war die Uhr drauf.
Gut.
Und später hat dann die Stadt, aber da sind wir schon so 1880, eine vom großen Tor der BASF, auf Wunsch der BASF, damit die Arbeiter gefälligst pünktlicher zur Arbeit kommen.
Mhm. Ja klar, natürlich. Um dann ihre mindestens mal 10 Stunden zu arbeiten. Mhm. Ne?
Ja. Und
ist die Zuckerfabrik?
Ja.
Genau. Den Stadtteil hat man, glaube ich, geklärt.
Stadtteil war Rhein-Gönnheim.
Ja, habe ich schon verplappert.
Genau.
Rhein-Gönnheim, ja.
Und dann.
Aber in welchem? Wo steht? Da steht heute das Ortszentrum eines anderen Ortes drauf.
Katharina, willst du zuerst?
Also ich bin jetzt total, das wird jetzt so peinlich, weil das ist ja wirklich, da müsste man jetzt mal wissen, was da irgendwie angrenzt oder so.
Ja, Marc, ich gebe jetzt nochmal, also es gibt so ein paar Sachen, wenn diese Fabrik da stand, dann kann ja kein alter Ort da gestanden haben.
Da siehst du mal.
Sag doch einfach.
Nein, ich sage jetzt gar nichts.
Dann sage ich Limburger Hof. Ah!
Sehr gut, das habe ich nicht. Also beziehungsweise, ich habe tatsächlich Limburger Hof als zweites aufgeschrieben, Beweis hier. Aber ich habe als erstes Mutterstadt aufgeschrieben.
Nee,
das ist eine andere Ecke.
Das Witzige ist aber tatsächlich, der Bahnhof Limburger Hof wurde gebaut als Station Mutterstadt.
Mhm.
Ja, der lag nämlich auch schon nimmer auf Rhein-Gönnheimer Gebiet.
Na.
Aber das war praktisch gerade noch so ein Eck, da ist dann diese große Zuckerfabrik draufgestellt worden. Mhm. Und die ist, also ich könnte mich jetzt verplappern, ich glaube, in der Weltwirtschaftskrise endgültig untergegangen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Jedenfalls standen die Gebäude noch ewig rum. Dann hat man die abgeräumt und dann dieses Ortszentrum Limburger Hof dahin gebaut.
Ah ja.
Ich glaube, der Tipp war ein bisschen für mich ein Ortskern, den wir alle kennen. Und ich glaube, das ist so ein prägnanter Ortskern irgendwie. Deswegen hat es bei mir irgendwie. Aber, und ich wusste, es liegt irgendwo da unten in der Ecke.
Ja, von das daher stimmt.
Waren es zwei, ja.
Genau. Es kommt diese Familie. Mhm.
Ja.
Die Familie, die was zwei Staatsbürgerschaften hatte. Ja. Ne? Giulini?
Ja.
Ja.
Ja. Das ist tatsächlich, das weiß ich noch aus irgendeinem Gespräch mit Ihnen. Ich weiß nicht, ob das im letzten Podcast war oder ob Sie das irgendwann mal erwähnt hatten. Einfach. Ne? Ja. Das kam mir auf jeden Fall bekannt vor.
Und wie hieß die Gründungsfigur der BASF?
Das haben wir beide.
Engelhorn.
Ja, ja. So ist es.
Habe ich auch. Ich denke mal, das haben auch die meisten zu Hause, richtig? Ja. Also weil das abgerissene Hochhaus, das kennen wir noch.
Ja. Also ja, das ist so.
Also entweder im Mai oder im Spätherbst bringen wir die Doku über das Hochhaus raus. Mit 300 Abbildungen, ganz tollen, muss man sagen.
Also ein Bildband? Text, oder?
Also ein Architektur- und Bildband über Geschichte und Bedeutung.
Oh, cool.
Denn ja, könnte ich auch noch mal zum anderen. Als dieses Gebäude entstand, war es das höchste Gebäude Mitteleuropas. Mhm. Buchstäblich. Mhm. Es gab kein ähnlich hohes Gebäude in Paris. Also ich meine jetzt ein Gebäude, der Eiffelturm ist höher, klar. Ja. Oder in London. Mhm. Und es gab in ganz Europa nur, da könnte ich jetzt eine Frage stellen, in welchem Land gab es zu dieser Zeit höhere Gebäude als die 102 Meter? Es sind nämlich 4 Länder, in denen es sowas gab. Aber nicht
in
ganz
in
Mitteleuropa. Doch, in Mitteleuropa, aber nicht in Mitteleuropa.
Nicht in Mitteleuropa. England.
Eben nicht, da gab es nichts. Also das weiß man nicht. Also,
das weiß man nicht.
Nee, also sagen Italien. Wir so, die Sowjetunion hat natürlich gegen jetzt die USA angestunken. Und die Lomonossow-Universität ist, glaube ich, 300 Meter hoch. Und das ist schon 1952, das Hochhaus ist ja 57. Mhm. Und in Warschau stand der Kulturpalast, der ist auch riesig hoch, also Ostblock. Mhm. Und dann gibt es in Spanien komischerweise ein Hotel aus den frühen 50ern, das auch ziemlich hoch ist. Aber die meisten, die waren nicht alle 200, aber sie waren deutlich über 100 Meter, waren in Mailand.
Ach ja, okay.
Italien, das ist doch richtig.
Und deswegen, deswegen war das Hochhaus auch mehr so italienisch, also belegt mit 11 Millionen Plättchen venezianischem Glasmosaik.
Schön.
Die hier von den Leuten angebracht wurden. Die kamen aus Italien, haben jedes einzelne Ding verlegt. Mhm. So, dann gibt's.
Was kommt jetzt?
Die Rheinbrücke ist das nächste gewesen.
Welche die erste war?
Mhm. Ja, also ich würde sagen, es ist die Konrad-Adenauer-Brücke gewesen.
Habe ich auch.
Weil man so sieht, es gibt nämlich, ich glaube, bei Facebook auch eine Gruppe von Mannheim aus und immer wenn es historische Aufnahmen vom Schloss, also in die Richtung Ludwigshafen gibt, dann gibt es eigentlich immer diese Brücke da. Die sah ganz anders aus. Oder?
Die sah ganz anders aus, hatte tolle Brückenfiguren. Mhm. Also auf der Ludwigshafener Seite reichte die Palatina der Germania die Hand über dem bayerischen Wappen und unten stand gebaut unter König Ludwig II.
Ach Gott, wie schön, ne?
Ja,
die hat man nach dem Krieg, als man das Tor weggemacht hat für eine erste Brücke, schön runtergeholt, aufgebockt und dann vergraben und wahrscheinlich ist heute nichts mehr davon übrig. Also es gab ja zeitenweise die Idee, als das Rheinufer gestaltet wurde, die auszubuddeln und da irgendwo aufzustellen. Aber wenn man sich vorstellt, dass jetzt so eine Sandsteinskulptur
Sandstein halt auch,
70
ne?
Jahre im Boden war, also selbst, und es wusste keiner mehr so genau. Und es gab tatsächlich einen, der Herr Rittaler, der wohl wusste, wo sie ist, aber dann hätte man wirklich ein ganz langes Areal an irgendeinem Sportplatz aufgraben müssen, weil genau wo, also da war wohl so ein alter Graben, den hat man nämlich nach dem Krieg verfüllt. Und da muss sie wohl drin liegen.
Aber das ist ja irgendwie auch spannend, ne? Aber Sandstein, ob das irgendwie so in einem feuchten Boden so lange...
Eben, das ist es ja gerade.
Schade auf jeden Fall.
Ja.
So, die nächste Frage.
Oh, das war, ist doch der französische Kaiser.
Mhm. Oh, jetzt darfst du, Katharina, zuerst.
Ich hab einfach Napoleon aufgeschrieben.
Ja, ja. Ich auch.
Aber welcher?
Ach, es gab mehrere?
Ja. Es gab ja,
der Bonaparte, oder wie der heißt.
Ja, nee. Da gab es auch zwei.
Ach, jetzt aber.
Geben wir uns auf jeden Fall einen Punkt, würde ich sagen. Nee.
Also es gibt eh nur zwei französische Kaiser.
Ach so.
Und der eine ist eben der, den jeder kennt.
Ja.
Napoleon der Erste.
Mhm.
Napoleon den Zweiten gibt es nicht, weil das der Sohn von Napoleon war. Der war nie Kaiser. Der ist außerdem ziemlich jung an Schwindsucht gestorben. Mhm. Mehr oder minder im Wiener Exil. Und dann gibt es Napoleon den Dritten. Und das ist der.
Ah
der
ja, kommt. Okay.
Denn es wäre bemerkenswert, wenn Napoleon der Erste 1857, 30 Jahre nach seinem Tod,
das,
in Ludwigshafen ja, aufgekreuzt
das wäre. Das habe ich natürlich bedacht.
Geben wir uns einen halben.
Halben Napoleon Punkt, ist, oder? Für Napoleon.
Dafür, dass wir das hingeschrieben haben, finde ich schon.
Dafür, dass wir den Mut hatten, Napoleon aufzuschreiben. Ja,
auf jeden Fall.
Mhm.
So.
Und jetzt kommen, wen oder was würdigen die Straßennamen?
Stimmt. Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Hier. Das ist wirklich eine ganz schön tricky Frage, finde ich. Also ich habe jetzt mal für mich gedacht, sowas wie Kaiser und Könige.
Wir haben übrigens eine Frage vergessen.
Jetzt kommt
nämlich, wo dieses Denkmal stand von das Bloch so
kritisiert hat. Oh ja, genau. Ja, das ist genau. Stimmt.
Ich würde sagen, es war der Ludwigsplatz.
Ja.
Ah, das habe ich nämlich mal irgendwann von Ihnen irgendwo gehört. Habe ich auch.
Ja. Ja. Ja, und jetzt wegen den Straßennamen. Ich habe Kaiser und Könige, weil ich gedacht habe, Bismarckstraße, Ludwigstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, aber weiß aber nicht, es gibt halt auch noch tausend andere.
Welche? Und es gibt aber auch die Wrede-Straße.
Ja, ja, klar, es gibt auch die Bahnhofstraße und die Max-Straße.
Die Bahnhofstraße müssen wir tatsächlich rausnehmen.
Aber es gibt eine Max-Straße.
Ja, deswegen, ich hatte auch.
Schulstraße gibt
es.
Ich bin gerade so durchgegangen, nämlich.
Und Städte gesagt.
Berliner Straße.
Berliner, ja.
Und jetzt?
Danziger Platz.
Ist auch in der Ecke irgendwie.
Ja, das ist natürlich schon wieder verwirrend. Ja, das stimmt.
Nee, aber jetzt bitte, jetzt sagen Sie mal.
Also tatsächlich, die 1885er Idee war zwei Schwerpunkte.
Mhm.
Die deutsche Einheit unter Preußens Führung.
Mhm.
Daher Kaiser Wilhelm, daher Bismarck, daher Moltke, einer der Feldherren vom Krieg 1870.
Wo ist denn die Moltke-Straße? Gibt es die?
Ja, na klar.
Ah, okay. Okay.
Ja. Und daher auch der Berliner Platz und die Berliner Straße.
Mhm.
Also das ist ja eigentlich im Angedenken, natürlich viel später, aber schon in dem Sinn an die deutsche Einheit und das ist die geteilte Hauptstadt.
Mhm. Okay.
An deren Wiedervereinigung man appelliert.
Mhm. Okay.
Es gab nämlich damals überhaupt ziemlich viele so Berliner Straßen, all überall, das war so eine Idee. Genauso wie es auch so Berlin-Steine gab, die man sonst wohin gestellt hat.
Und, okay, also da gebe ich mir jetzt keinen Punkt.
Und das andere ist natürlich das bayerische, die Stadtgründung und das bayerische Königshaus.
Mhm.
Also der Wrede war nämlich der Regierungspräsident, unter dessen Amtsführung die Stadt den Namen vom Staat gekauft wurde und den Namen Ludwigshafen gekriegt hat.
Okay.
Der war dann zu liberal und ist vom König abgehalftert worden und dann als ganz junger Mann im Franken gestorben.
Mhm.
Da haben wir ihn wohin geschafft, jedenfalls aus der Pfalz weg. Dann natürlich Ludwig, das ist Ludwig der Zweite. Max, das ist König Maximilian der Zweite, der uns die Stadtrechte verliehen hat.
Ah.
Das war übrigens noch eine Frage, die habe ich aber vergessen, naja, egal. und
zum Glück.
Das war der Max.
Also damit kommt man dann schon. Und natürlich ganz modern, der Platz der Deutschen Einheit.
Ja,
da ist
genau.
Es nochmal explizit und passt dann auch zu den übrigen Namen. Was weniger passt, das stimmt, das ist aus der Nazi-Zeit, das ist der Danziger Platz. Das war zum Angedenken an die Rückkehr Danzigs ins Deutsche Reich nach dem Angriff auf Polen. Und es gibt dann noch so ein paar Straßen, die eigentlich mehr an Örtlichkeiten, wie die Dammstraße, das ist der Bahndamm, und die Heinigstraße, das ist ein kleines Baumwäldchen, das auf einer leichten Erhöhung stand. Und die Dörrhorststraße, das ist auch eine leichte Erhöhung. Aber so die nicht jetzt sich auf Örtlichkeiten beziehen, die sind alle deutsche Einheit und bayerisches Königshaus und Stadtgründung. Okay.
Wieder mal was gelernt.
Ja.
Die nächste Frage war, wenn ich es richtig sehe, welches Unternehmen sich als Pendant des Mannheimer Schlosses praktisch gebildet hat. Ich würde sagen, es ist die Walzmühle.
Ja, ja, habe ich auch.
Hieß das Unternehmen dann auch so?
Hieß so.
Aha. Ah, ja.
Ludwigshafener Walzmühle. Mhm.
Deswegen habe ich so blöd gefragt vorhin.
Nachdem Sie mehrmals betont haben, direkt am Rhein und genau Pendant, gegenüber. Ne? Ja.
So, und wenn ich es jetzt richtig sehe, dann ist die nächste Frage...
Der Ausländeranteil.
Genau.
Oder?
Ja.
Mhm. Also ich gehe davon aus, dass er sehr gering ist. Ne? Weil die große Zuwanderung kommt ja erst viel später.
Ja.
Und deswegen, ich hatte erst 10%, ich habe jetzt auf 8% bin ich noch runtergegangen.
Ich würde 4 bieten.
2.
Oh. So, dann bist du, kriegst du den Punkt, weil du näher dran bist.
Ja. Nee, im Fünferbereich bin ich noch geblieben. Ne, du auch.
Nee, mit 8 nicht.
Nee, stimmt.
Leider nicht. Leider nein. Leider nein.
Jetzt wollte ich dir noch einen Punkt zuschustern, aber...
Und wo steht die wo stand die Synagoge? An welcher Straße?
Das an der Kaiser-Wilhelm-Straße.
So,
genau.
Ja.
Da machen wir ja immer noch regelmäßig diese Kranzniederlegung.
Genau,
so,
genau.
Ne, an diesem Fall. Genau.
Ja.
Mhm.
Ja. Ja.
So.
So. Dann die zwei Eingemeindungen. Da scheitere ich. Also ich habe Mau darauf geschrieben, es wird aber nicht stimmen.
Es sind aber auch keine zwei.
Ja, ist zweite ist mir nicht eingefallen.
Also. Dadurch, dass Sie nochmal gesagt haben, dass es nur der frühere Teil von Ludwigshafen ja war. Und dann haben Sie ja gesagt, es geht ja nur bis, das war ja nur Mitte, Süd und Hemsruf. Und deswegen habe ich jetzt Mundenheim genommen und Friesenheim.
Ja,
so ist es. Das war aber stark, muss ich jetzt zugeben.
Ich würde sagen, es gibt
also
zwei Punkte.
Zuallererst 1891 Friesenheim und 1900 Mundenheim.
Ja, krass, weil die sind ja überhaupt, also beim jetzigen Ludwigshafen ja gar nicht am Rand. Ne? Also deswegen, das ist total, aber
also
beim früheren, klar.
Es ist wie so eine Zwiebel. Also das ursprüngliche Ludwigshafen, dann die zwei, die es umgeben haben, Mundenheim und Friesenheim und dann 1938.
Dann kommen wieder
alles, was drumherum. Und
also Rhein-Gönnheim.
Wenn man so will, die dritte Schale,
ja,
die ist schief gegangen, weil, also das kommt jetzt ja dann auch mit Ruchheim. Der einzige Ort dieser dritten Schale um die Stadt, der je Stadtteil wurde, ist Ruchheim. Während alle anderen durch diverse politische Manipulationen, muss man sagen, und Streitigkeiten eben niemals Stadtteil wurden.
Okay, klar. So, ich habe hier noch Sachen, aber ich habe die Reihenfolge nicht mehr.
Streik, wo war der Streik? Ah. Das war, glaube ich, Nummer 15. Ja.
Oh, ist das jetzt... Ja, ich glaube, Rhein-Gönnheim habe ich...
Habe ich auch geschrieben, ja.
Nee.
Schade.
Das wäre ja dann die Zuckerfabrik gewesen.
Ja, genau.
Nee, Sie müssen an die andere denken. In der
Ockersheim.
In der Samtfabrik.
Das war in Ockersheim.
Ja, Samtfabrik in Ockersheim.
Die Samtfabrik war es. Ja, schade.
Tja, das tut weh. Das aber ich glaube, ich weiß Nummer 16, weil wir darüber mal was gemacht haben und da gibt es ein Foto.
Die Schule?
Ja.
Die Mädchenschule.
War die Mädchenschule,
oh, ja.
Und wo war die? Also ich habe geschrieben, es ist die heutige Berufsschule. Ist es in der
Bismarckstraße?
Ja.
Ah, verdammt. Ich habe nämlich, in der Mundenheimer Straße geschrieben.
Gegenüber von der
Stadtbücherei.
Genau.
Ja, ja.
Ja. Ja, schade. Ja, aber auch das in der Mundenheimer Straße ist ein schönes Gebäude.
Das ist die Rheinschule.
Ja.
Ja, ja. Ja, das ist einer der Schulpaläste, war natürlich eine Volksschule, ja.
Aber interessant, dass das eine Mädchenschule war. In der Bismarckstraße, die.
Ja, ich kann nicht mehr
erinnern. Ja, und ja.
Ja, ja, da ist definitiv so ein Bild oben drüber, aber ich wusste nur, dass es dann riesig nicht, aber es ist schon sichtbar. Aber ich wusste auch gar nicht mehr, was da drauf ist. Nur weil sie gesagt haben, das ist über dem Eingang, hat es irgendwie geklingelt.
Ist es dann auch in der Bismarckstraße, dieses Bild?
Ja.
Da muss ich echt mal drauf achten. Da laufe ich, keine Ahnung wie oft, in der Woche vorbei. Da gucke ich jetzt aber, ich denke mal, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viele werden jetzt mal ganz besonders auf das Gebäude achten. Ne?
Weil
mir ist das nie aufgefallen. Aber mir ist auch schon sehr oft tatsächlich aufgefallen, wenn man mal in Ludwigshafen nach oben schaut, wie schön da manche Gebäude sind.
Ja.
Vor allem auch in der Bismarckstraße. Man guckt sich immer so nach links und rechts die Läden an, die man ja vielleicht nicht so toll findet, ne, und so. Und dann schaut man mal nach oben und sieht, wie toll diese Häuser sind. Also es lohnt sich, glaube ich, ab und an Ludwigshafen nach oben zu schauen.
Ja, auf jeden Fall. Da ist natürlich nur vergleichsweise wenig richtig alt, aber die 50er Jahre Architektur in Lu ist oft sehr schön. Und zum Beispiel gibt es auch eine ganze Menge mit Mosaiken und so diesen grazilen Balkönchen und so. Also da ist durchaus einiges zu sehen. Mhm. Ja.
Das war's jetzt, ne?
Das war's, ja.
So, ich habe 8,5 Punkte.
Ich habe 10,5, ja.
Das heißt, ja, das hast du. Ich finde es immer lustig, dass du gesagt hast, das sind 16 Fragen. Ich habe 8,5 Punkte. Das heißt, ich habe zumindest ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, okay, gut. Dann hoffe ich, zu Hause lief es besser bei euch.
Ja, aber ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Mehr ist nicht drin.
Und genau das ist das Tragische eigentlich.
Genau.
Jetzt dafür ist ja dann das Archiv da.
Ja, das genau. Genau. Und da gibt es ja auch ganz viele Veröffentlichungen und so. Und dann kann man ja das Wissen auch ein bisschen auffrischen. Und da gibt es ja auch diese Vorträge, die wir am Anfang erwähnt haben. Ne? Und ja, dann ist man bei dem Quiz dann auch beim nächsten Mal wieder richtig fit.
Mhm. Genau. Da würde ich sagen, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bin mir sicher, dass wir Herrn Dr. Mertz, wir haben es ja schon angekündigt, bald wiedersehen werden für den dritten Teil. Dann geht es weiter nach 1918. Und ja, ich denke, da werden wir wieder einiges Neues erfahren und einiges erzählt bekommen. Herr Dr. Mertz, schön, dass Sie da waren. Nochmal vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Ja, Spaß hat es gemacht. War richtig gut.
Und super.
Sehr, sehr knifflige Fragen zwischendrin, muss man sagen.
Ja, also Respekt für die Fragen, genau. Wir haben am Ende natürlich wieder unsere brandheißen Tipps für euch, denn Infos aus der Stadtverwaltung Ludwigshafen gibt es immer aktuell auf unserer Website www.ludwigshafen.de und natürlich auch in den sozialen Medien. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon und YouTube. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.